Hot Talk.
Mit Nabil Atassi. Dieter Kostlik ist im Studio, den Mann muss ich nicht groß vorstellen. 18 Jahre lang war er Direktor der Berlinale und machte aus ihr ein humoriges, diverses und kulinarisches Publikumsfestival. Diese 18 Jahre lässt er nochmals Revue passieren, in seinem Buch Auf dem Teppich bleiben und schreibt von Pannen, den Rolling Stones, aber auch von der Krise des Kinos und von seiner Zeit vor der Berlinale, immerhin 53 Jahre seines Lebens. Herr Kostlik, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Im Pop-Talk. Herr Kostlik, immer auf dem Teppich bleiben, das sind ja schon Ihre Memoiren. Kommt da jetzt nichts mehr? War es das mit Herrn Kostlik?
Das ist ein Teil des Lebens, den ich da geschrieben habe. Und eigentlich sollten die 300 Seiten, die jetzt da vorliegen, 300 Seiten über mein Leben sein. Das hatte ich aber dann nach 100 Seiten das Gefühl, also das reicht jetzt, wenn man mich kennenlernen möchte. Und habe dann doch ein etwas anderes Buch geschrieben. Und zwar, ich wollte ja auch ein paar Berlinale Geschichten noch erzählen. Und dann liegt mir natürlich sehr am Herzen oder lag mir am Herzen beim Schreiben, wie es überhaupt weitergeht mit dem Kino. Denn dieses Buch ist fertig geschrieben worden, kurz vor Weihnachten im letzten Jahr. Das heißt, es ist eigentlich ganz aktuell, was eigentlich passiert mit dem Kino während der Pandemie. Aber vor allen Dingen hat es angefangen, ein Jahr vorher, was wird eigentlich mit dem Kino durch die Streamingdienste. Und das hat sich alles auf einen Schlag quasi erledigt. Und jetzt befinden wir uns in einem neuen Aggregatzustand, das Kino und das Streaming sind gleich auf ist eigentlich zu viel gesagt, das Kino ist geschlossen und die Streamingdienste streamen.
Damit sind wir schon mittendrin eigentlich im Gespräch. Sie haben 2019 aufgehört, da war Streaming schon ein Riesenthema. 2002 war Ihre erste Berlinale, Mitte 2001 hatten Sie nicht wahnsinnig viel Zeit, um die zu organisieren. Wie sehr hat sich die Filmwelt verändert in diesen 18 Jahren, die Sie da vorne standen bei der Berlinale?
Also die hat sich vor allen Dingen verändert für A-Filmfestivals. Dadurch definieren, dass sie Weltpremieren auf dem roten Teppich brauchen für den sogenannten Wettbewerb. Also für da, wo man die Goldenen Bären, die Goldenen Löwen, die Goldene Palme bekommt. Das war, als ich kam, 2002, zwar auch schon schwierig, das beschreibe ich auch ein bisschen im Buch, wie das so geht, dass man so eine Weltpremiere bekommt. Und wenn ich sage Weltpremiere, bedeutet das immer, dass jemand gigantisch viel Geld bezahlen muss für die Stars, die dann eingeflogen sind, roten Teppich. Und das hat sich extrem verändert in diesen 18 oder ich sage jetzt mal 20 Jahren, weil die Studios das nicht unbedingt mehr brauchen. Die Studios haben solche roten Teppiche gebraucht, um quasi einen Plattformstart zu machen weltweit. Die machen die Weltpremiere in Berlin und dort sind, sage ich mal, 2.000, 3.000 Journalisten. Die sitzen alle in Hotels die nächsten 2, 3 Tage und machen Interviews. Und wenn der Film dann in Hongkong rauskommt oder in Reykjavik, dann tun die so, wie wenn das Interview, was sie mit dem Star gemacht haben oder dem Regisseur, jetzt gerade gewesen wäre in Reykjavik. Das ist das Background-Geschäft dieser ganzen Geschichte. Und deshalb brauchten die Studio das, weil das für sie sehr preiswert war, einmal über den roten Teppich die großen Stars laufen zu lassen. Und schon hatte man, ich sage es mal in Anführungszeichen, die Weltpresse bedient.
Und für Sie auf der anderen Seite natürlich wichtig, solche Premieren dann bei Ihrem Festival zu haben.
Ja, aber natürlich, weil ohne diese Premieren kommen dann die Journalisten nicht. Also das ist ja ein Geben und Nehmen. Und ohne die Journalisten bekommen wir die Sponsoren nicht. Und ohne die Stars bekommen wir diese Fotos nicht, die die Sponsoren brauchen, um in die Bunte und in die sogenannte Yellow Press zu kommen. Also das ist ein wechselseitiges Hin und Her. Und das hat sich natürlich, wenn wir jetzt mal 20 Jahre, also wenn wir jetzt von heute aus gucken, völlig verändert, weil das ist nicht mehr so nötig, diese Weltpremieren so zu machen. Da kann man sich viel Geld sparen. Man kann macht in London oder Los Angeles, wo man in der Nähe ist, der Schauspieler, da macht man die große Weltpremiere, inszeniert das medial und streamt das dann weltweit auf die Leinwand, sogar auf die Leinwand, wenn man möchte, in die Fernsehschirme. Also das ist eine völlig neue Art, die da kommt. Das ist noch gar nicht so richtig durchreflektiert, was das wirklich am Ende des Tages für die Filmfestival bedeutet.
Verstärkt sich ja auch nochmal durch die Pandemie jetzt. wie in einem Brennglas. Wenn man sich die Berlinale für dieses Jahr anguckt, wurde die erstmals zweigeteilt. Aufgrund der Pandemie gab es ein Branchenfestival, das ausschließlich online stattfand, jetzt im Februar zur normalen Berlinale-Zeit. Und jetzt im Sommer soll es denn hoffentlich, so es denn möglich ist, ein Publikumsfestival geben. Ist das so ein Wink schon in die Zukunft? Wird es so weitergehen oder wird so ein Festival vielleicht auch ganz online gehen und gar keine roten Teppiche mehr? Ist der Spaß irgendwie auch dann vorbei?
Ja, also ich will jetzt nicht hier so eine Apokalypse hier an die Wand malen, aber es bleibt kein Stein auf dem anderen. Und es wird nicht mehr so sein, wie es ist. Ich habe ja jetzt im Zusammenhang mit der Promotion für dieses Buch, war ich bei vielen Fernsehsendern und die haben quasi alte Filmschnipsel gezeigt von mir mit den Stars auf dem roten Teppich. Mhm. Und wenn man sich die anguckt, dann kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, da ist fünfmal am Tag steht da ein Mann auf dem roten Teppich und umarmt 5000 Leute, Stars oder nicht Stars und so. Und man denkt, um Gottes Willen, was ist denn da los? Da sind gigantische Mengen von Leuten, sage ich jetzt mal. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Und es wird so schnell nicht mehr möglich sein. Und das wäre vielleicht wieder möglich, wäre nicht die Sache mit den Streamingdiensten dazwischen gekommen. Aber die haben, wie das ein Journalist mal gesagt hat, das waren richtige Brandbeschleuniger einer medialen Veränderung der Welt und vor allen Dingen der Kinowelt. Mhm. Und das bedeutet, dass es hätte vielleicht 10, 15 Jahre gedauert, bis sich die Leute so dran gewöhnt hätten an diese Streamings, dass es einfach so ganz normal gegangen wäre. Jetzt haben sie sich innerhalb von 2 Jahren daran gewöhnt und das ist komfortabel. Und für viele Leute, das darf man auch nicht vergessen, ist es viel billiger. Also wenn ein Familienvater da ins Kino geht mit seinen 3 Kids, dann ist er ja nicht nur die 3 Eintrittskarten los, sondern dann müssen die ja auch noch die Süßgetränke schlürfen lassen und die Nachos müssen noch dampfen. All diese Dinge, die ja dazugehören, das sogenannte Süßwarengeschäft, also das wird alles nicht mehr so gehen. Und ich denke, da muss ein neues System gefunden werden, wie, und das ist meine Meinung, das in Zukunft parallel läuft. Das läuft ja jetzt schon parallel, aber wenn die Pandemie jemals vorbei sein soll, wird es parallel weiterlaufen.
Zukunft des Kinos, Stichwort, das ist auch ein Teil Ihres Buches, da kommen wir auch gleich thematisch nochmal drauf zurück. Wir bleiben mal ganz kurz bei der Pandemie. Sie haben gesagt, Brandbeschleuniger ist die Pandemie und auch im Zusammenspiel mit den Streamingdiensten, die ja sehr profitieren von dieser Pandemie, weil die Leute sitzen zu Hause und machen sich vielleicht ein Netflix-Abo und gucken da die Filme. Aber was ist eigentlich mit den Produktionen unter Pandemiebedingungen? Sehen wir jetzt im Augenblick überhaupt aktuelle Produktion oder sehen wir alles bis 2019? Kann man überhaupt noch produzieren unter Pandemiebedingungen? Kriegen Sie da was mit?
Ja, ja, das kriege ich mit, weil meine Frau auch produziert und ich kriege mit, dass alle Drehbücher seit einem Jahr umgeschrieben werden auf Distanz. Es gibt einen Hygienebeauftragten an jeder Produktion. Also es gibt, natürlich gibt es gerade vor allen Dingen die Serien, natürlich werden die weiter produziert. Es gibt auch Ausfall. Honorare und die bezahlt werden. Also es wird produziert, aber auch da wird sich etwas grundlegend ändern, spätestens im nächsten Jahr. Ich rede jetzt mal erstmal über Deutschland, aber das wird auch europaweit sein. Mhm. Denn in Zukunft werden auch Filmproduktionen nicht nur durch die Pandemie beeinflusst werden, wie es jetzt ist, sondern sie werden beeinflusst durch eine Bindung der Fördermittel, der Filmförderung und Kinoförderung, beide werden dadurch beeinflusst werden, dass sie viel nachhaltiger sein müssen, viel ökologischer orientiert sein müssen. Das haben viele noch nicht begriffen. Das geht erst los, diese Diskussion. Die trifft im Übrigen nicht nur den Film, sondern die ganze Kunstbranche, die ja bisher es gut geschafft hat, so zu tun, wie wenn es keinen CO2-Ausstoß gibt, wenn man einen Film dreht wie Tom Cruise, der immerhin so viel produziert, dass man, glaube ich, 10-mal auf den Mond fliegen kann. Also das kommt jetzt langsam, dieses Bewusstsein. Es gibt da schon viele Initiativen und auch Filmförderungen, wie zum Beispiel die in Hamburg, die sich schon daran orientieren.
Klima, genau, ist auch ein großes Thema im Buch. Das sind eigentlich so Ihre 3 Säulen. Auch darauf kommen wir gleich mal zurück. Ich würde mal kurz über Ihre Nachfolger sprechen. Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian sind genau in die Pandemie reingerutscht, haben noch die erste Berlinale machen können, aber schon so ein bisschen unter dem Eindruck der beginnenden Pandemie und jetzt dieses Jahr ausgefallen. Haben Sie so ein bisschen Mitleid mit denen? Tut Ihnen das leid? Und so, oder sitzen Sie manchmal zu Hause in Ihrem Sessel und denken, Mensch, ich habe es gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt?
Also Mitleid ist ja jetzt, man muss den Job Job ja nicht machen, ja, also wenn man ihn nicht will. Nee, das habe ich eigentlich nicht. Wenn ich da noch sitzen würde, würde ich die Herausforderung mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch machen müssen. Das muss ja jeder. Das Stockfilmfestival in München vor einem Jahr ist komplett online gewesen. Also das sind sowieso Herausforderungen, die auch noch gekommen wären. Halt alles viel langsamer. Das kommt jetzt auf einmal. Aber leid tut es mir schon für die, weil das Schöne an der Berlinale war ja das Publikum. Das war also dieser Rausch der 10 Tage mit über 300.000 Menschen, die da 500.000 Mal ins Kino gegangen sind. Das kann man sich auch alles gar nicht mehr vorstellen. Das ist ein Erlebnis, das kann man gar nicht irgendwie beschreiben. Und von daher tun sie mir leid im Sinne dessen, dass sie dieses Glücksgefühl nur sehr reduziert wahrscheinlich bekommen.
Übrigens sind wir da auch wieder bei der Vision, die jetzt sich auftut, dass eben das Kino durch die Streamingdienste extrem verändert wird und ob das alte Kino in dieser Form überhaupt noch weiter existieren kann, darüber sprechen wir gleich, gehen aber vorher mal in die Berlinale Zeit rein. Da erzählen Sie aus Ihren 18 Jahren ganz viele schöne Geschichten, zum Beispiel die Geschichte Ihnen, da gibt es dieses Bild, wie Sie also die rote Gitarre in Richtung Himmel strecken, das ist Ihre Gitarre vor dem Berlinale Palast, 2008 war das, nämlich nachdem die Rolling Stones die Berlinale besucht haben. Das war vielleicht eines der größten Dinger, würde ich sagen, die bei der Berlinale gedreht wurden. Haben Sie sich da auch so ein bisschen einen persönlichen Traum erfüllt? Also jeder möchte mal die Rolling Stones treffen.
Naja gut, da schloss sich für mich ein Zirkel, ein Kreislauf, da schloss sich für mich eine Geschichte. Denn 1964 hatte ich, manchmal habe ich die Geschichte so erzählt, was sind die drei größten Bands, die es gegeben hat in der Geschichte. Und dann sagen die Leute, ja, Beatles, Rolling Stones. Ja, und dann ist immer eine Pause und dann sage ich, And the Meters, das war nämlich meine Band in Pforzheim. Mhm. Und das war natürlich genau zu der Zeit und wir haben damals natürlich die auch schon gecovert. Also soweit das möglich war mit diesem Sound, den wir da mit unseren damals noch nicht Fender-Gitarren, aber Fender-Verstärker, Fox-Verstärker, erinnere ich mich noch. Ich habe nur einen Fox, einen alten schwarzen Fox-Verstärker mit dem goldenen Fox drauf gehabt. Ja, das hat sich für mich irgendwie so einen Kreislauf geschlossen, als ich mit Ronnie Wood in unserem VIP-Raum, also wo ich die empfangen habe, die Rolling Stones, dann da saß und Mick Jagger saß da als Chef und Keith Richards hat geraucht, dem hat er übrigens dann die Zigarette aus dem Mund genommen. Das fand ich auch irgendwie interessant. So der Boss nimmt ihm die Zigarette raus und Ronnie Wood wollte eigentlich auch rauchen. Der hat dann zu mir immer nur gesagt, look at the boss, look at the boss. Und dann saßen wir da und ich habe mich irgendwie in Sekundenschnelle mit Ronnie Wood verstanden. Der ist ja wirklich ein total witziger Typ. Das wusste ich schon, aber ich meine so persönlich. Mhm. Und dann habe ich meine Gitarre, die lag ja da, meine Fender Stratocaster. Und dann habe ich gesagt...
Die haben Sie aber sonst nicht dabei bei der Berlinale.
Nein, die hatte ich extra mitgenommen. Ja. Ja, die hatte ich mein, in Rot, ja, zum roten Teppich. Also da dachte ich jetzt einmal... und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal was zusammen spielen. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie da zwei Riffs zusammen, also vierhändig hätte ich fast gesagt, einer hat den Riff gemacht, der andere die Rhythmus geschlagen. Und wir haben wirklich ziemlich viel gelacht. Ja, das kommt einem selten im Leben vor, dass sich ein Kreislauf so unglaublich schließt.
Ist auch interessant für Ihre Arbeit als Festivaldirektor. Wenn man Martin Scorsese, der damals mit seinem Film über die Rolling Stones die Berlinale 2008 eröffnete und dann noch die Rolling Stones auf den roten Teppich bekommt, was muss man da vorher für tun? Vor allem viel telefonieren, nehme ich an.
Ja, und man muss natürlich tolle Verbindungen haben, weil es ist natürlich wichtig, dass man im richtigen Augenblick die richtige Verbindung hat. Die hatten wir, weil Freunde in Anführungszeichen von uns hatten diesen Film, die Firma Fortissimo, die damals in Hongkong saß und in Amsterdam, in Rotterdam. Und die hatten diesen Film weltweit. Und natürlich wollte jeder Festivaldirektor auf der Welt wollte diesen Film haben, aber das ist doch klar. Und das Glück war, dass der Film sich immer weiter verzögert hat in der Fertigstellung oder in der Herausbringung. Das ja natürlich, kann man sich ja vorstellen, was da für Kräfte drauf wirken, wenn diese Band und dann noch solche Mega-Regisseure und Produktionen da stattfinden. Und dann hatten wir, ich sage jetzt mal so, das Glück des Tüchtigen. Wir blieben da dran, wir hatten die guten Verbindungen. Wir konnten die Bedingungen geben, die da herrschten und die Bedingungen, die herrschen sollten am roten Teppich. Das war nicht so einfach für die Rolling Stones aus einem ganz anderen Grund, weil sie noch nie so nahe an den Leuten dran waren. Ich meine, die liefen über den roten Teppich, da war rechts und links 2 Meter. Mhm. Und normalerweise stehen die 20 Meter, ich weiß nicht wie viel, vielleicht 200 Meter auf der Bühne. Und die haben ja noch das Trauma damals von Woodstock und diesem ganzen Irrsinn.
Ist da eben auch ein bisschen mulmig? Hat man da so
ja,
das
also
Gefühl, das, oh,
wir hatten ziemlich viel Sicherheit. Wir hatten immer viel Sicherheit. Wir hatten natürlich da auch viel Sicherheit. Also unsere eigene, die Polizei, also die offizielle, dann unsere eigene Sicherheit. Und die hatten natürlich auch noch ihre eigene Sicherheit. Also da war ziemlich viel Sicherheit auch am roten Teppich. Aber ich weiß gar nicht, ob das 2 Jahre später noch gegangen wäre oder 5 Jahre später nach diesen Anschlägen, weil wo wir natürlich ganz anders auch schon im Normalzustand den Potsdamer Platz abgeriegelt hatten und in Sicherheit. Also das war damals ein großes Abenteuer. Und dass die das gemacht haben und darüber so entspannt, wenn man jetzt die Bilder sieht, so entspannt gelaufen sind, also es war ein super Abend.
Die Stones waren das Highlight.
Das ist ja logisch.
Time is on my side. Die Rolling Stones, ein früher Song, ein wichtiger Song für Dieter Kostlik. Und der ist hier im Studio bei mir in der Sendung. Und die Rolling Stones bei der Berlinale zu haben, das war ein Highlight im Berufsleben von Dieter Kostlik und wahrscheinlich auch der Berlinale Geschichte. Time is on my side. Gilt das auch für Sie und für Ihr Berufsleben?
Das würde ich schon mal sagen. Also jetzt im Nachhinein geguckt, man weiß ja nie, wie es weitergeht, ja. Aber wenn man zurückschaut, gibt es ja bei mir nicht nur einen roten Teppich, sondern auch einen roten Faden, der sich so durchzieht. Und dieser rote Faden ist auch die ja, Kultur, sind Medien, ist Film, ist Politik, Kulinarik. Das sind ja immer meine Themen, die ich auch versuchte, auf der Berlinale zusammenzubringen. Oder vor allen Dingen das Allerwichtigste, was wir auf mein allererstes Plakat gedruckt haben, 2002, Accept Diversity. Das war immer auch extrem wichtig, dass wir ja Diversity akzeptiert haben, in diesem Sinne, wie man das heute jetzt wieder mit einer ganz anderen Dimension diskutiert. Ja, time was on my side.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch nicht nur über die Zeit bei der Berlinale, sondern natürlich auch über die Jahre davor. Das haben Sie gerade schon erzählt. Hamburger Rathaus war eine Station, die Redaktion der Zeitschrift Konkret, Filmförderung Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Da waren Sie jeweils recht lange in beiden Stationen. Können Sie für sich im Nachhinein vielleicht auch so durch den Eindruck des Aufschreibens extrahieren, was war so das prägendste, wichtigste Station?
Naja, in Sachen Film war es auf jeden Fall Hamburg. Das war deshalb Hamburg, nicht nur wegen der kulturellen Filmförderung, bei der ich jetzt als Geschäftsführer war, sondern ich war ja dann anschließend auch bei der Hamburgischen Landesbank, die es übrigens nicht mehr gibt. Und
die hat sich in irgendeinem Skandal aufgelöst.
Ja, die hat sich in einem Skandal mit der schleswig-holsteinischen nordischen Landesbank. Die haben ja da richtige Milliarden verdattelt, wie ja alle Banken Milliarden verdatteln. Und es ist egal, weil die können sich ja aus den Geldgeschäften. Das sind ja die einzigen, die Geldspezialisten sind, jedenfalls wenn es um die Vorstandsbonis geht. Wenn sie das Geld verdatteln, das macht ja nichts, hat man das Gefühl. Also ein bisschen Stammtisch, Entschuldigung.
Ist erlaubt.
Ja, also damals war aber das Allerwichtigste, dass wir eine Initiative ergriffen haben 1986 und haben das erste europäische Low-Budget-Filmforum gemacht. Und das wissen die meisten Leute nicht, sie sind jetzt vielleicht durch das Buch nochmal draufgekommen. Das war und ist die Grundlage des Milliardenprogramms, also über eine Milliarde für die nächsten 7 Jahre, des sogenannten Creative Europe Media Programms. Und da haben wir das allererste Projekt gemacht, nämlich über den Filmvertrieb in Europa. Und ich würde mal sagen, wenn mich wirklich etwas Accept Diversity geprägt hat, dann waren es diese Jahre, wo ich 10 Jahre, die ich auch nebenher noch Präsident der Europäischen Filmförderung EFDO war, European Film Distribution Office, weil da mussten wir mit 12 verschiedenen Nationen unter einen Hut zu bringen. Damals gab es nämlich nur 12 europäische Länder, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Heute sind es ja über 25. Ja, 27. Aber ich musste mich mit den Griechen und mit den Spaniern und die mussten wir alle einigen und das ging nur über Accept Diversity. Und irgendwann hatten wir die alle unter einem Hut. Ja, das hat mich sehr geprägt.
Da wurden damals auch Strukturen angelegt, die wir heute kennen. Zum Beispiel der europäische Austausch ist ja heute was ganz Normales, dass wir also verhandeln innerhalb der Europäischen Union. Auch sowas wie Filmfonds, Netzwerke, Filmnetzwerke, Kinonetzwerke, europäische. Das ist heute alles ganz normal, kennen wir gar nicht anders. Damals war das noch alles in der Anfangsphase und wurde neu angelegt. Sie sagen also, Hamburg ist eine prägende Zeit gewesen. Geboren sind Sie ja im Schwäbischen, also Schwabe oder Hanseat?
Naja, nee, also ich bin natürlich ein Schwabe, also jedenfalls ein Baden-Württemberger im wahrsten Sinn des Wortes, weil ich bin in Ispringen geboren, das ist bei Pforzheim, und da gibt es eine sogenannte Erdbeergrenze. Und die Erdbeergrenze bedeutet, die Erdbeeren, die zur rechten Seite gehen, sind württembergisch und die zur linken sind badisch. Also das ist genau auf dieser Grenze.
Schmecken die anders?
Die schmecken beide gleich, ja. Aber es ist einfach eine Frage, auf welcher Seite man steht. Und wir nennen uns dann auch noch Schwaben. Wir sind ja gar keine richtigen Schwaben, sondern wir sind Badener oder Württemberger oder Baden-Württemberger, wenn daher kommt, wo ich herkomme. Aber das schwäbische Element, was ja bestimmte philosophische Tiefen und Höhen hat, das ist in mir drin. Einen richtigen Schwaben gibt es eigentlich jetzt nur noch, wenn man Herrn Kretschmer sieht. Der redet wahrscheinlich auch so, wie er denkt. Und dann weiß man, was ich meine.
Also auch kein Kölsche Jeck und auch keine Berliner Schnauze. Das hat sich bei Ihnen nie durchgesetzt. Sie haben Zeit gelebt.
Nee, das habe ich mir nie angewöhnt. Aber was ich natürlich aus Nordrhein-Westfalen mitgebracht habe, war diese Leichtigkeit. Das ist ja doch, wie man sagt, die oberitalienischste Stadt, die es gibt, Köln. Und das muss ich sagen, das stimmt. Das hätte ich nie geglaubt, aber als ich mich aus der Südstadt in Köln verabschiedet habe nach Berlin, da war ich wirklich traurig.
Sie hatten ja das Privileg, an vielen kulturellen Hotspots Deutschlands leben zu dürfen und wirken. Also Sie waren sowohl in Berlin, dann Hamburg und auch das Rheinland, insbesondere Köln. Können Sie sagen, ich habe irgendwo mein Herz hingehängt?
Ja, komischerweise, ich bin ja als allererstes 10 Jahre in München gewesen an der Universität und habe auch dort meinen ersten Job,
richtig, ja, das habe ich ausgelassen.
Gehabt in einer Werbeagentur. Und das war natürlich, wenn man aus der Provinz kommt, damals München, also ich meine, heute wissen wir Kir Royal oder Monaco Franze, wer jemals diese Serie gesehen hat, der weiß, wie München damals war. Ja, vielleicht ist München heute immer noch so. Das habe ich natürlich geliebt, weil das war der Ausbruch aus dieser kleinen bürgerlichen Szenerie, das war irgendwie Aufbruch, das war 68, 69, die politische Situation hat sich verändert, damals war ich neuer Münchner. Aber nach 10 Jahren ist mir da wie bei Obelix und Asterix die Decke auf den Kopf gefallen, es war doch eine Residenzstadt, wenn ich das mal ganz vorsichtig formulieren darf. Und als ich dann nach Hamburg ging, von dort aus, habe ich wirklich gedacht, das ist die Freiheit. Ich wohnte in der Nähe vom Hafen, ich hörte dieses Tuten, ich sah diese Kranen. Das geht mir auch heute noch so. Das hat mich richtig schaudern lassen. Es war unglaubliches Freiheitsgefühl. Der Himmel war hoch und alles war ganz anders. Und es war nicht so präsig. Und da war ich Hamburger. Und dann, als ich nach Köln ging und Düsseldorf, ja, irgendwie hatte ich mich überall so zurechtgefunden, dass es mir gut gefallen hat. Und wir sitzen gerade bei diesem Interview an einem Ort, wo ich schon sehr, sehr vor ganz langer Zeit mal, bei meinem zweiten Mal, als ich in Berlin war, gewohnt habe, nämlich in der Nähe des Chamisso-Platzes. Und das war eine ganz großartige Zeit. Ich bin gerade eben auf dem Weg hier an dem Ökomarkt, dem berühmten Ökomarkt, vorbeigelaufen. Und das war vor 22, 23 Jahren, als der zum ersten Mal hier war. Also ich würde mich jetzt so als Berliner auch fühlen, also so ein Berliner, wie wir halt alle Berliner sind.
Das ist das Schöne an Berlin, dass man das dann auch kann. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, Station des Lebens von Dieter Kosslick, spielen wir mal einen Künstler, der von Hamburg nach München gezogen ist. Das ist Nils Wölker, ein Trompeter featuring Theo Kroker von seinem neuen Album Go. Das ist aus dem Jahr 2020. Und Nils Wölker ist ein Trompeter, der in Hamburg ansässig war, viele, viele Jahre, und sich dann nach München begeben hat und dort jetzt seinen Lebensmittelpunkt hat. Seine Musik ist recht angesagt. Auf Tour kann man ihn aktuell leider nicht sehen, aber das wird sich sicherlich dieses Jahr noch ändern. Bei mir im Studio ist Dieter Kosslick, und das freut mich sehr. Wir sprechen über sein Buch. Es heißt Immer schön auf dem Teppich bleiben. Und da gibt es ja ihre drei Säulen: Klima, Kino und Kulinarik, würde ich sagen. Das sind die Säulen ihres Berufslebens und die Dinge, die Ihnen auch im Herzen liegen.
Ja, das sind die drei Säulen. Und die Kulinarik hat natürlich begonnen in Baden-Württemberg. Ich bin alleine mit meiner Mutter aufgewachsen. Mein Vater ist an einem Unfall gestorben, als ich 3 Monate alt war. Und meine Mutter hat immer gekocht, jeden Tag, obwohl sie zur Arbeit ging. Wir hatten also ein sehr enges Verhältnis zu Lebensmitteln. Und auch deshalb, weil ich morgens, wenn meine Mutter zur Arbeit ging, um 6 Uhr, im Parterre des Hauses, wo wir im obersten Stock wohnten, beim Bäcker abgegeben worden bin. Dort war eine Bäckerei und ein sogenanntes Kolonialwarengeschäft, das darf man ja heute nicht mehr sagen.
Da muss ich mal einhaken an der Stelle. Das ist eine der interessantesten Stellen für mich im Buch, dass Ihre Mutter, die alleinerziehend war, sie beim Bäcker abgeben konnte, dass das damals noch ging. Also haben Sie da eine andere Gemeinschaft verspürt, weil es ja heute undenkbar ist, dass man sein Kind beim Bäcker abgibt. Ich kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, müsste man das Kind in die Kita bringen.
Ja, das hat sich bestimmt verändert. Das war damals ja eine echte Hausgemeinschaft in dem Sinne. Und die war ja auch völlig schräg, diese Hausgemeinschaft. Das war so ein bisschen wie Lindenstraße, ja. Also im ersten Stock wohnte eine ungarische und die hieß auch so Flüchtlingsfamilie. Das war eigentlich Frau Umstetter hieß die, aber das war eine Flüchtlingsfamilie. Und unten war der Bäcker und natürlich hat die Bäckersfrau auf mich aufgepasst. Es gab überhaupt gar keinen Grund. Diese Bäckersfrau war, Frau Auber hieß die, war übrigens noch entscheidend für mich, weil sie hat meine Mutter überredet, dass sie ins Gymnasium gehen sollte und nicht auf der Volksschule zu bleiben, weil man im Gymnasium höher gestellte Personen kennenlernt, was natürlich ganz wichtig war, damit nicht das passierte, was meine Mutter wollte, dass ich zur Bahn ging, ja, das oder zur Post. Das war ja damals die Berufe.
Die Bäckerin, die Sie zur höheren Schulbildung gebracht hat durch ihre Aussage und ihre alleinerziehenden Mutter. Welchen Stellenwert kriegen dann starke Frauen in so einem Leben, in so einer Biografie?
Na, das würde ich schon mal sagen, das zieht sich so ein bisschen, wenn man mich kennt und das Buch gelesen hat, wird man sich wundern, dass es doch sehr oft um Frauen geht in diesem Buch, jedenfalls in den ersten 2 Kapiteln. Ich habe ja auch da noch Berlinale Geschichten, also sogenannte Döntjes, geschrieben. Also das wollten die Leute natürlich auch wissen, wie es im Hintergrund aussah. Eine haben wir ja schon mit den Rolling Stones da gehabt. Aber ich habe auch ein Kapitel geschrieben über die Jurypräsidentin, die bei der Berlinale waren und nicht über die Präsidenten. Ja, und im Nachhinein muss ich sagen, das ist wahrscheinlich unterbewusst, habe ich nur die Frauen da geschildert und nicht die Männer. Die haben immer eine starke Rolle für mich gespielt. Und ich konnte auch einmal was für die Frauen tun, nämlich als ich Pressesprecher in Hamburg war für die Leitstelle Gleichstellung der Frau. Das war die erste politische Institution unter Eva Rühmkorff, die sich darum gekümmert hat, dass die Frauen gleichberechtigt sein sollen.
Damals noch ziemlich abgefahren, heute leider immer noch ein Thema, das man besprechen muss. Stichwort MeToo hat auch Sie betroffen in der Berlinale. Ein Thema, das ich jetzt an dieser Stelle vielleicht mal ausklammern möchte. Sie haben es im Buch auch nicht beschrieben. Gibt es einen bestimmten Grund, warum Sie dazu keine Stellung genommen haben?
Doch, ich habe es beschrieben. Es gibt auch die Seiten darüber, weil ich natürlich einen sehr engen Kontakt auch mit den Weinsteins hatte und vor allen Dingen mit diesem Irren, mit Harvey Weinstein, der mich auch mal wirklich vernichten wollte, weil ich hatte weiter in einem Telefonat mit reingehört, habe den Hörer nicht aufgelegt und ich habe einen Film nicht genommen, den er unbedingt unterbringen wollte. Und da hat er zu seinem Kollegen gesagt, we kill him and we destroy him. Und ich hatte da das Kapitel schon geschrieben, dass das nicht nur MeToo, die Machtausübung war, die der da, also die sexuelle Ausbeutung seiner in Anführungszeichen Anvertrauten oder Untergebenen, sondern das war einfach ein Machtdiktator, ein Irrer war, der hat das sowieso immer angewandt. Und dann irgendwie ist dieses MeToo-Thema jetzt erst wieder hochgekommen. Das hatte dann so eine Delle. Als ich das geschrieben hatte, klang das ziemlich alt, weil dann waren schon die Prozesse und dann war das ganz komisch. Ich hatte es geschrieben, es ist nicht im Buch, aber nicht, weil ich es nicht für relevant halte, sondern weil es irgendwie ganz komisch war an der Stelle, wo ich weitergeschrieben habe. Aber vielleicht schreibe ich ja noch ein zweites Buch, dann kann ich das wieder reintun. Jetzt ist es wieder ein Thema.
Aktuell haben wir den Fall von Klaus Dörr an der Volksbühne, der seinen Hut nehmen musste aufgrund vieler, vieler Vorwürfe des Machtmissbrauchs. Sie haben jetzt gerade den Fall Weinstein beschrieben und haben gesagt, das geht über MeToo hinaus. War das jetzt einfach nur ein Verrückter, der Weinstein, oder ist es doch ein strukturelles Problem auch?
Nein, das ist ein also beim Film, ich kann mich jetzt nicht über
das was ist Ihr anderes. Gebiet, genau.
Beim Film ja. Ist es auf jeden Fall ein strukturelles Problem gewesen. Ich meine, man hat Stolz in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren von der Casting Coach geredet. Das war ja nichts anderes, als dass die Schauspielerin ins Büro vom Studiochef kam und der hat sich mal mit ihr verlustiert auf der Couch. Das nannte man Casting Coach. Aber die Dimension ist natürlich ein bisschen größer geworden und die bedeutet auch, dass es nicht nur um sexuellen Missbrauch oder Machtausübung geht, sondern ja doch, es geht eher um Machtausübung, es ist ein größeres Thema. In bestimmten Positionen kann man einfach Macht ausüben und ich glaube, das ist das Problem und das ist natürlich dann gerade auch im Theater oder in anderen Institutionen verführerisch.
Also wenn dieses Problem schon lange bestand, im Prinzip muss man ja sagen, war es dann wahrscheinlich auch höchste Zeit, das so zu thematisieren. Wie sehr hat sich jetzt durch MeToo die Filmwelt aus Ihrer Sicht verändert?
Ich glaube, soweit ich das noch mitbekomme, radikal. Also das ist schon sehr schwierig. Ich meine, das deckt sich natürlich mit der offiziellen amerikanischen Correctness, politischen Correctness, wo ja sowieso alles nochmal ganz anders ist. Also ich glaube, das ist heute schwieriger geworden. Und dadurch, dass man sich anonym an jemand wenden kann, ist es auch so, dass das die Leute doch vielleicht ein bisschen davor abschreckt, das zu machen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wo ist die Grenze, also über Machtausübung zu reden? Also jetzt sage ich mal, bei sexuellem Missbrauch ist es ja relativ einfach, vielleicht nicht einfach zu beweisen, aber einfach, was da vorgeht. Aber bei Machtmissbrauch sind es ja Grauzonen, wo der eine sagt, ja, also pass mal auf, du kriegst den Job nicht. Das ist ja auch so, gerade bei Kulturveranstaltungen, wo es viele unterschiedliche Jobs gibt und wo natürlich der Chef schon verantwortlich ist oder die Chefin, wie es weitergeht, ist auch wie in der Politik, ist es ja auch nicht anders. Also da wird ja auch gesagt, du wirst es, weil du mir helfen kannst und du wirst es nicht und so. Da gibt es ja auch Machtmissbrauch oder Machtausübung und dadurch Machtmissbrauch gibt es ja eigentlich überall. Und jetzt ist es natürlich nicht so einfach, das immer auseinander zu klabüstern, wer was mit wem da so macht.
Vertrauensstellen wie Themis zum Beispiel, diese Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt, wo auch zum Beispiel Ihre Nachfolgerin Eva Hubert, Ihnen damals in Hamburg nachfolgte, die kommt auch vor im Buch, als Nachfolgerin steht. Dieter Koslik ist im Studio und wir hören nochmal ganz kurz Musik und reden dann über das Klima und die Zukunft des Kinos. Brubeck ist das natürlich kein Geheimtipp, sondern ein Klassiker, mitgebracht von meinem Studiogast Dieter Koslik. Herr Koslik, mit diesem Stück verbinden Sie was, womit man jetzt vielleicht gar nicht rechnen würde, so im ersten Augenblick. Das ist nämlich was Sie mal selbst gespielt haben.
Ja.
Auf einem Instrument.
Ja, ich hatte mit 12 angefangen, Musik zu machen. Erst mit 12, würde man heute sagen, bei der musikalischen Früherziehungswelle. Und das war ein Banjo, ein vierseitiges Banjo. Das ist mir leider umgefallen und der Hals gebrochen. Und wir hatten ja nicht viel Geld. Und ich habe jahrelang hatte ich das Problem, dass ich dieses Banyu mit Uhu geleimt habe, den Hals. Und es hat sich natürlich immer verzogen. Ich konnte gar nicht richtig drauf spielen. Und irgendwann habe ich dann nach einem Jahr zu meiner Mutter gesagt, ich kann jetzt genügend Banyu spielen. Ich möchte jetzt ein anderes Instrument. Ich möchte jetzt ein Saxophon, weil ich kenne eine Band, ich kannte auch eine, die braucht einen unbedingt einen Saxophonspieler. Und ich meine, das Selbstvertrauen ist ja ziemlich hoch, zu sagen, ich steige bei einer Band ein, aber jetzt muss mir erstmal ein Saxophon kaufen. Mhm. Meine Mutter hat das gemacht, ein Altsaxophon. Und von Lindberg hieß die Firma, Versand. Mhm. Und dann habe ich Saxophon gespielt. Und ich habe zwei Stücke gespielt, aber zwei für mich, ein anspruchsvolles und ein weniger anspruchsvolles, das war jetzt das Anspruchsvolle. Mhm. Und das andere, was ich mindestens 10-mal am Abend gespielt habe, auch als wir aufgetreten sind mit The Meters, meiner Band, dann später, war Peter Gunn. Und,
ein Filmthema.
Ja. Ja, das war natürlich, das waren Zeiten.
Sind der Musik immer verbunden geblieben? War sicher nicht viel Zeit dafür da, um Musik zu spielen während der ganzen Zeit beim Film. Jetzt haben Sie wieder mehr Zeit. Gibt es wieder Musik zu hören jetzt von Ihnen bald?
Ja, zu hören, und ich fange jetzt auch wieder an zu spielen. Ich habe eine schöne ältere, nicht zu alte Gitarre, eine Les Paul, von Gibson. Ich habe auch noch meine alte Fender-Gitarre. Ich habe vor allen Dingen noch eine Klarinette, wo ich auch mit angefangen habe. Und ich habe jetzt ein Tenorsaxophon, und zwar ein King-Tenorsaxophon, was ich in Amerika gekauft habe. Bei Dr. Sax hieß der Laden in Manhattan. Mhm. Und das fange ich jetzt auch wieder an. Und ich habe noch meinen alten Freund von damals, der lebt auch in Berlin, der die Bassgitarre gespielt hat. Ja, vielleicht machen wir mal wieder einen Gig. Oder wie man in Berlin sagt, eine Mücke.
Eine Mucke, genau.
Eine Mucke, Entschuldigung. Ja. Eine Mücke.
Das ist auch spannend. Also in Zukunft wird es schon noch auch mal was geben. Sie beschäftigen sich durchaus in Ihrem Buch nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Zukunft. Sie machen sich nämlich Gedanken um eine der Säulen, die wir vorhin gesagt haben. Wir haben gesagt Kino, Kulinarik und Klima. Jetzt gehen wir mal ins Thema Kino wieder rein. Die Zukunft des Kinos, auch darüber haben wir schon gesprochen. Streamingdienste verändern alles. Dieses alte System Kino, ist das tot?
Nein, es ist nicht tot. Es wird sich nur, wie es in der 125-jährigen Filmgeschichte nun immer war, es wird sich verändern. Also der Film hat sich durch den Tonfilm verändert. Übrigens, Charlie Chaplin, habe ich da gefunden beim Schreiben, hat damals über den Tonfilm gesagt, der wird das alles ruinieren, das wird sowieso den Tonfilm nicht lange geben, das scheppert ja nur, Charlie Chaplin. Mhm. Ja. Dann kam das Fernsehen, wo alle gesagt haben, es gab einen tiefen Einbruch im Kino, aber das Kino hat es überlebt. Es gab die CD, es gab und so weiter, es gibt jetzt den Streamingdienst, wird es auch überleben, aber da diese Parallelität in Zukunft stattfinden wird zwischen diesen medialen Übertragungsmöglichkeiten, also einmal im Kino auf der Leinwand und einmal digital auf den PC oder auf den Fernsehschirm, wird sich das verändern. Und das Kino, ich sage jetzt mal das, wo viele Leute drüber natürlich reden, das Arthouse-Kino auch, das anspruchsvolle Kino, ich rede gar nicht über die Blockbuster, sondern über das Arthouse-Kino, was ja unsere europäische Filmkultur auch repräsentiert in den Ländern. Das wird sich verändern dadurch, dass da es auch mit sehr vielen Mitteln öffentlich finanziert wird, braucht dieses Kino eine neue Legitimation, eine zusätzliche Legitimation, und die hängt auch mit dem Klima zusammen, mit dem CO2-Ausstoß, mit der Klimaneutralität, die Europa haben soll bis 2050 und 2030 sogar um 50-70% weniger CO2-Ausstoß. Und das ist noch nicht ein Thema, was so richtig angekommen ist, dass die Kunst und die Kultur auch CO2 ausstößt. Und dazu habe ich dann ein paar Vorschläge gemacht. Auch zum Beispiel, dass Kinder unbedingt ins Kino müssen in Zukunft, nicht dürfen, sondern sie müssen von der Schule aus jede Woche einmal ins Kino geschickt werden.
Wie sie früher ins Theater mussten.
Ja, genau. Du musst Emilia Galotti sehen, ob du die magst oder nicht. Mhm. Und du musst jetzt ins Kino. Und der Grund ist, dass die Kids nicht verlernen, dass Kino nochmal was anderes ist als ein Bildschirm, dass es eine Größe hat, dass es eine bestimmte kulturelle einen kulturellen Impact hat und vor allen Dingen, dass man das mit anderen teilen kann, was man nicht unbedingt muss, wenn man in einen Schirm guckt oder auf einen Bildschirm schaut.
Also das Kino als bürgerliches Bildungsmedium, was um die Grundbildung als Säule eingearbeitet wird und mehr so als nostalgisches Erlebnis neben dem Streamingdienst, das die Mehrheit übernimmt, bestehen wird. Ist das Ihre Vision?
Nee, so sehe ich das nicht. Es ist wahrscheinlich genau so, wie Sie sagen, aber so sehe ich das. Ich meine auch genau dasselbe, aber ich meine es dann doch nicht so. Hm. Es ist nicht eine Bildungsinstitution, sondern für mich ist es eine Sozialisierungsinstitution für die Kinder. Also die müssen aufwachsen. Wir haben ja gerade noch mal über frühkindliche Musikerziehung oder wie es heißt geredet. So möchte ich das auch mit dem Film sehen. Also, dass sie sich nicht daran gewöhnen, dass man Ben Hur auf der Armbanduhr sehen kann in Zukunft und das als großes kulturelles Ereignis sehen kann. Das möchte ich nicht. Und für mich hängt das übrigens, diese drei Ks hängen für mich auch sehr eng zusammen. Denn Bildung ist auch ein Sustainable Goal, wie es so schön heißt, von den 17 Nachhaltigkeitskriterien der UN. Und Bildung ist für mich im Medienbereich extrem wichtig. Wir haben das auch zu meiner Zeit bei der Berlinale, hatten wir den Talentcampus gegründet. Wir haben dieses ehemalige Kinderfilmfest in Generationen umgewandelt. Das war immer wichtig und es wird auch sehr wichtig sein in Zukunft, weil nur durch diese Bildung wird sich auch ein klimafreundlicheres Verhalten in Zukunft herstellen lassen. Und das muss die Kunst- und Kulturszene in Zukunft auch. Die müssen auch klimaschädlich reduzierter und mehr klimaneutraler arbeiten. Und das wird auch so kommen. Das wird das ganz große Thema werden. Also ob das nun Musiker sind, die touren, ja. Mhm. Das ist egal, in welcher Branche. Oder wenn mein Freund Eliasson Antarktis-Eis auf der Place de la Concorde schmelzen lässt, um auf die Antarktis hinzuweisen, muss man auch darauf hinweisen, alles, dass der Transport ziemlich CO2-schädlich ist.
Also alles Dinge, auf die man hinweisen muss. Ja, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Also Sie beschreiben zum einen diesen magischen Moment im Kino. Das passt jetzt mehr zu dem, was wir vorhin besprochen haben, nämlich dieses Kinoerlebnis auch zu konservieren, auch für die Zukunft nicht zuzulassen, dass Kinos gänzlich verschwinden. Eigentlich eine Vision, die man schwer auch nur haben kann. Mhm. In der Realität ist es aber so, dass viele Kinos zumachen müssen, gerade kleinere Kinos, Programmkinos, jetzt nochmal beschleunigt durch die Pandemie. Und das andere ist die Nachhaltigkeit in der Filmproduktion. Und die war ja früher Filmproduktion, das war ja verschwenderisch, da hat man alles gemacht, was eben notwendig war, mehr ist mehr. Diese Zeit ist vorbei, meinen Sie?
Na, mehr ist mehr, das ist vielleicht nicht vorbei, das ist eigentlich auch nicht das Kriterium, sondern anders. Es ist auch übrigens kein Geheimnis. In Hollywood wird seit 30 Jahren auch klimafreundlich und klimaneutral produziert von solchen Größen wie Herr Cameron. Seine neue Avatar-Staffel bis 2027, die jetzt gedreht wird, komplett klimaneutral gedreht. Man weiß, dass es schädlich ist, der Transport. Man weiß, dass es die Dieselgeneratoren sind, die man braucht zur Beleuchtung. Man weiß mit dem Strom, man weiß mit dem Catering. Man weiß das alles. Also es gibt es auch alles. Ich habe es ein bisschen auch dokumentiert im Anhang des Buches, was es auch in Deutschland gibt. Es gibt es Verein, der heißt Changemakers, wo sich die Leute, Schauspieler, überwiegend Schauspieler, selbst verpflichtet haben. Es gibt Produzentenverbände, die sich verpflichtet haben. Also es gibt es alles, man kann sofort anfangen. Das ist kein Geheimnis und die Filme werden nicht anders aussehen. Ja, das ist nur eine andere Art zu produzieren und die müssen wir überall tun, nicht nur beim Film, aber auch beim Film. Und das wird sich mit der Verantwortungskomponente, die ich vorhin mit den Kindern gesagt habe, es gibt noch viele Details, zum Beispiel in Deutschland, diesen Fördertourismus, wie wir ihn nennen, also dass an 5 verschiedenen Stellen der gleiche Film gedreht wird. Und natürlich habe ich auch Beispiele genannt, dann Verfahren, die für 60.000 Euro Benzin, nur damit sie an diese Orte kommen. Das ist natürlich alles, das geht alles, das geht gar nicht, sage ich mal, in Zukunft. Das wird sich alles verändern müssen. Und ich bin guten Mutes, dass sich das verändert. Und das wird die große Chance des Kinos sein und des Films, dass sich da was Neues, also auch gesellschaftlich Verantwortliches herausbildet. Und auf der anderen Seite die Sehnsucht nach dem magischen Moment, die wird einfach bleiben. Und die ist jetzt auch noch viel größer geworden. Und wenn ich dieses Beispiel jetzt nehmen darf, was Sie gesagt haben mit Kulinarik und Kino, dann würde ich mal sagen, Wir reden und Landwirtschaften, wenn wir das noch dazu nehmen, wir reden über Lebensmittel, wo sich die Lebensmittelbranche wirklich komplett und die Landwirtschaft verändern muss. Ist jetzt nicht ganz gelungen, jetzt gerade wieder im neuen Deal, der gemacht worden ist mit den Lobbygruppen. Die Lebensmittel müssen sich verändern, aber die Überlebensmittel, und das ist Kultur, die müssen sich auch verändern, aber die brauchen wir notwendiger denn je, denn das hat die Pandemie auch gezeigt.
Sprechen Sie in Ihrem Buch auch zum Beispiel über die Rettung des Kinos? Sehen Sie denn, und Klimaneutralität, sehen Sie denn da auch einen Anteil, den Sie gerne noch leisten möchten? Oder sagen Sie jetzt, nee, Dieter Kosslick hat jetzt dieses Buch geschrieben, das ist nochmal ein Statement, ein Plädoyer fürs Image, für den Film, das haben Sie ja jetzt viele Jahre lang gemacht, ich bin jetzt raus.
Nee, also das geht ja nicht vorbei. Ja, also Essen tut man sowieso immer, ich immer noch. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, gehe ich über den Ökomarkt und kaufe noch ein, was wir kochen. Ich weiß auch schon, was wir kochen heute Abend.
Was gibt es denn?
Heute Abend gibt es vegetarische Kartoffelküchlein, wo auch Rucola drin ist. Und ein bisschen Ei und ein bisschen Semmelbrösel. Also das ist quasi eine schwäbische Falafel, würde ich mal so sagen. Und dazu gibt es gedünsteten Brokkoli oder je nachdem, was es jetzt da gibt. Vielleicht gibt es auch Spinat oder Mangold. Das ist im Moment im Angebot. Nein, also erstens mal mit dem Essen werde ich nach wie vor das auf meine Fahnen schreiben. Und zum Zweiten bin ich dabei, einige Initiativen auch nicht nur zu beraten, sondern da teilzunehmen. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwann aufgebe, genauso wenig, wie ich meine schwäbische Butterbrezel aufgebe zu essen. Denn wenn ich die im Mund nehme, dann bin ich auch wieder zurück in meinem Dorf. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man auf dem Teppich bleibt, auch so, wo man herkommt. Das war für mich auch immer wichtig, dass ich noch weiß, wo ich herkomme.
Zum Abschluss Ihres Buches erzählen Sie die schöne Geschichte, wie Sie Erika, dem Fan, der immer da war, nochmal über den Weg laufen, auf ihrem letzten Weg weg vom roten Teppich und ihr nochmal den roten Schal umbinden. Das ist ein schönes Schlusswort. Guten Appetit, Dieter Kosslick. Das war ein langes, aber sehr spannendes Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
Sein Buch heißt Immer auf dem Teppich bleiben, von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos, erschienen bei Hoffmann und Campe. Am Mikrofon war Nabil Atassi.